Ja, ich lese da sowieso alles vor.
Ja.
Okay, läuft schon. Matthäus 26, Vers 56 haben wir letzte Woche aufgehört. Also 57. Ah. Okay. Wir haben gesehen, Jesus hat sich abführen lassen. Matthäus 26. Und Vers 57. Jesus hat sich letzte Woche freiwillig abführen lassen, haben wir gesehen. Und, ja, und hat doch gesagt, so, das ist. Also war im Garten Gethsemane, er wusste, gleich kommt der Feind und gleich beginnt er seinen Weg ans Kreuz. Ne? Und er wusste auch, was für Schmerzen da auf sich kommen. Und wir haben auch gesehen, dass Satan ihn attackiert hat und nicht wollte, dass Jesus ja, als Lamm Gottes stirbt. Ne? So dass wir Menschen halt ja, wieder zu unserem Schöpfer nach Hause können. Ne? Satan will das nicht, dass unseren Sünden vergeben ist. Satan will auch nicht, dass der Mensch wieder fähig ist, Gott zu hören. Und momentan kann das die Menschheit nicht, weil sie halt getrennt ist von Gott. Ja? Und weil Gott sich zwar offenbaren kann, aber er kann momentan schwer mit einem Menschen, der in Sünde ist, nicht kommunizieren. Es funktioniert halt nicht. Da ist eine Trennung da. Eine große, tiefe Schlucht. Ne? Und die Menschheit weiß das auch. Und wir beobachten die Menschheit und wir waren ja selbst drin. Ich meine, ich war 23 Jahre oder 22 Jahre, weiß ich gar nicht mehr, ohne Jesus. Ich weiß, dass ich immer auf der Suche nach irgendwas war und ich wusste doch, dass mir irgendwas fehlte, ne? Und ich hatte echt super viel. Ich hatte eigentlich das, was die Leute sich wünschen, ne? Ich hatte auch alle Träume gelebt, so. Und ich meine, da war nicht mehr, wo ich drauf hoffen konnte, ne? So, und ich war auch wirklich intensiv damit beschäftigt, so, und zu suchen und nach Gott oder irgendwas anderem zu fragen, so. Und dann bin ich zu Gott gekommen und ich habe ihm geglaubt und ich habe gesagt, okay, ich nehme dieses Opfer an. Gut, dann ist Jesus für mich gestorben, dann habe ich einen Freispruch und er ist schuldig. Heute würde man sagen, er würde in den Knast gehen und ich dürfte frei weiter draußen rumlaufen. Ne? So, und das ist ja schön. So, für mich. Ne, aber wir werden sehen, dass es auch schön für Gott ist. So, weil das eben sein Herz war und ist. Ne? So wie wir wissen, Gott selber, der Schöpfer, will nicht, dass nur eine Seele verloren geht. Er freut sich nicht, wenn jemand sich gegen ihn entscheidet und an den Ort muss dann in der Ewigkeit, wo Gott nicht ist. Wenn diese lange Schlucht bleibt, diese Trennung zwischen Gott und der Schöpfung. Wir wissen, dass Gott das nicht will. Und deswegen kommt er in Form von Jesus und deswegen geht er auch den ganzen Weg so bis zum Kreuz. Und wir sind jetzt gerade hier auf dem Weg zum Kreuz. Und ich bin beeindruckt von meinem Jesus. Weil er wirklich wie ein Lamm das Schweigen zur Opferbank gebracht wird, sich hier wiedergibt. Und er läuft schweigend und still und er trägt den Weg, der jetzt vor ihm liegt. Wir haben gesehen, seine Jünger sind schon abgehauen. Die haben ihn allein gelassen, ne? Seine besten Freunde. So. Jesus ist jetzt hier ganz allein und er wird als erstes in der Nacht vom Hohen Rat geschleppt, werden wir heute sehen. Also zuerst eigentlich da laut anderen Evangelium zu Hannas und dann zum Hohepriester. Aber Matthäus ist das nicht so wichtig, die Reihenfolge, sondern also ist mir jetzt auch nicht so wichtig. Lesen wir mal, Vers 57. Die aber Jesus festgenommen hatten, die führten ihn ab zu dem Hohepriester Kajaphas, wo die Schriftgelehrten und die Ältesten versammelt waren. Ja, also das war nicht rechtens, also es war illegal, so, dass wenn jemand angeklagt war und zu Gericht musste, dann kommt er von Hohen Rat, das waren 71, die höchsten 71 Ältesten von Israel damals, die hatten noch politisch dort Einfluss und eigentlich das Sagen über alles. Ne? Aber das musste erstens bei Tag passieren Zweitens müsste ein Richter dort sein, der den Angeklagten die Chance lässt, sich zu verteidigen, beziehungsweise musste der Zeuge, mussten auch Zeugen reingebracht werden, die ihn auch entlasten könnten. Zum Dritten musste man bei Todesstrafe 3 Tage warten nach dem Urteil. Vielleicht hat ja noch jemand Buße getan oder irgendwas Neues wäre da gewesen, aber die treffen sich hier halt bei Nacht und die haben schon beschlossen und haben gesehen, Jesus muss sterben. So, ne? Und jetzt steht da Jesus so vor seiner Schöpfung. 58. Petrus aber folgte ihnen von fern bis zum Hof der Hohepriester, des Hohepriesters. Und er ging hinein und er setzte sich zu den Dienern, um den Ausgang der Sache zu sehen. Aber die obersten Priester und die Ältesten und der ganze Hohe Rat suchten ein falsches Zeugnis gegen Jesus, um ihn zu töten. Aber sie fanden keins, und obgleich viele falsche Zeugen hereinkamen, fanden sie doch keines. Zuletzt aber kamen zwei falsche Zeugen und sprachen: Dieser hat gesagt, ich bin der Tempel, ich kann den Tempel Gottes zerstören und in 3 Tagen wieder aufbauen. Und der hohe Priester stand auf und sprach zu ihm: Antwortest du nichts auf das, was ich dir, was diese gegen dich aussagen? Also, sie brauchen jetzt irgendwas, ob es nun stimmt oder nicht, ist denen jetzt nicht wichtig. Die brauchen halt irgendwas, um zu sagen, okay, jetzt haben wir einen Grund, jetzt können wir ihn vor das Volk bringen und sagen, ja, hier, und wir haben einen Grund, wir können ihn töten. Gotteslästerung. Ne? Finden aber nichts, weil die Zeugen sich anscheinend widersprechen. Ne? Diese falschen Zeugen, die da eingeladen wurden. So. Und jetzt kommen nochmal zwei Zeugen und die halt sagen, ich kann den Tempel Gottes zerstören, hat Jesus gesagt. Ne? Und werden in 3 Tagen neuen aufbauen. So. Stimmt natürlich nicht so. Jesus hat es anders gesagt. Er hat gesagt, brecht diesen Tempel ab. Nicht ich werde diesen Tempel abbrechen, sondern ihr werdet den abbrechen. Ne? Brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen werde ich einen neuen aufbauen. Und das ist doch krass, dass genau hier zu seiner Verurteilung ein paar Stunden vom Kreuz gesprochen wird. Ne? Der Tempel wird am Kreuz zerbersten, ne? Der Vorhang wird brechen, es gibt keinen Gottesdienst mehr so richtig, ne? Weil die flicken zwar alles wieder und machen weiter, und ein paar Jahre später gibt es gar keinen Tempel mehr. Und nichts. Keine Bundeslade mehr, nichts. So, verliert alles seinen Wert am Kreuz. Der alte Bund, ne? Den Gott gemacht hat. So. Und der Tempel wird abgerissen und, ne? Und 3 Tage später, nachdem Jesus gestorben ist, ist er wieder auferstanden. Ne? Und er war die erste Schöpfung von der neuen Schöpfung. Ne? Der zweite Adam, der zweite Mensch. So. Und jeder, der an ihn glaubt und jeder, der dem vergeben ist und jeder, der Gott annimmt und sagt so, ich weiß, ich bin Sünder und ich habe keinen Kontakt mit dir, aber ich will meinen Schöpfer wieder kennenlernen, der braucht ja nur Jesus annehmen und sagen, das ist mein Opferlamm, Gott. So. Und du musst den annehmen, ob du willst oder nicht, aber Gott will ja. Dafür ist ja Jesus gestorben. Und er kriegt einen Heiligen Geist in sich und wird von neuem geboren, sagt Jesus. Eine neue Schöpfung. Geistlich, nicht physisch. Zum Glück, sonst hätte ich nochmal meine Mama gemusst. So, ne? Und was sagt das Neue Testament? Dass wir, die Gemeinde Gottes, egal ob man sich katholisch, evangelisch, protestantisch oder freikirchlich oder freigemeindlich oder gar keinen Namen trägt, ne? So, dass jeder, der Jesus angenommen hat auf der Welt, der Tempel des Heiligen Geistes ist. Wir sind der Tempel Gottes jetzt. Ne? So, wir sind die Mauer, die Gottes Präsenz beherbergt, die Bundeslade. Wir sind die, die Jesus sein Blut tragen von außen her. So, und wir sind die, die geheiligt sind. Nicht, weil wir heilig sind, sondern weil Jesus heilig ist. Jesus hat einen neuen Tempel aufgebaut, 3 Tage später. Und jeder Mensch kann dieser Tempel werden und endlich wieder Gott hören. Vers 63. Also der hohe Priester steht vor ihm. Na, willst du nicht drauf sagen, Jesus? Und Jesus aber schwieg. Wir haben gesehen, wie Jesus argumentiert oder sich verteidigt hat, so schon als die Pharisäer und die Schriftgelehrten auf ihn zugestürmt sind und gesagt haben, hier, wir haben schwere theologische Fragen, na, beantwortest du mal. Ne? So oder so kannst du jetzt nur verlieren. Und Jesus sagt irgendwas, ne? Und die sagen nur, oh. Da können wir jetzt nicht drauf antworten und gehen. Ne? Aber hier geht es jetzt nicht mehr darum, Gott zu erkennen, sondern hier geht es jetzt darum, den Weg zu gehen, der gegangen, den man gehen, den er gehen musste. Jesus braucht nichts mehr sagen. Jesus hat schon alles gesagt. Jesus hatte schon Zeugnis gegeben von Gottes Liebe. Und sie haben ihn abgelehnt als ihren Messias. Jesus schwieg. Und der Hohepriester begann und sprach zu ihm: Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, also der Messias, der, den Gott im Alten Testament verheißen hat, der uns retten soll, der einen neuen Bund macht mit uns. Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dem Schöpfer von Himmel und Erde und Mensch und Tier, dass du uns sagst, ob du der Messias bist, der Sohn Gottes. Und Jesus spricht zu ihm: Ja, du hast es gesagt. Überdies sage ich euch, künftig werdet ihr den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen auf den Wolken des Himmels. Dazu riss der Hohepriester seine Kleider und er sprach: Er hat gelästert! Was brauchen wir weiter Zeugen? Siehe, nun habt ihr sein Lästerwort gehört. Was meint ihr? Sie antworteten und sprachen: Ja, er ist des Todes schuldig. Ne? Der Hohepriester zerriss seine Kleidung. 3. Mose, hat Gott verboten, dass der Hohepriester seine Kleidung zerreißen darf. Ne? Da spuckten sie ihm ins Angesicht. Und sie schlugen ihn mit Fäusten. Andere gaben ihnen Backenstreiche, also Klatschen, und sprachen: Christus, Messias, weissage uns, wer ist, der dich geschlagen hat? Das sind diese hohen Tiere, das sind die mit Rang und Ruhm und Namen, ne? Das sind die, die es sagen haben. So kirchlich und politisch. Und die sitzen vor diesem einfachen Mann und überführen ihn, obwohl er unschuldig ist, ne? Weil sie es halt wollen. Und nicht nur das, diese großen, erhabenen Männer, die ja sagen und behaupten, dass sie wissen, was Gott wirklich will, ne? Und Gott wirklich denkt, und Gott wirklich ist, stehen da um ihren eigenen Schöpfer und bespucken ihn. Ne? Und das ist ja nicht das Schlimme, auch nicht, dass sie ihn schlagen mit Fäusten, ne? Auch nicht, dass sie sich lustig machen über ihn verhöhnen. Ne? Sondern das Krasse ist doch, dass du dir das Bild mal vorstellen musst, dass der Schöpfer dort kniend sitzt vor seiner Schöpfung und sich bespucken lässt und sich belächeln lässt und sich schlagen lässt. Das ist eine Demut, die mir echt bei Weitem fehlt. Mir reicht schon, dass meine Frau irgendwie irgendwas sagt. Wo ich denke, nö, so stimmt das nicht. Und ich fühle mich schon verletzt und will mich verteidigen. Was hier sitzt der Schöpfer, der, wie es gesagt hat, Tausende von Engeln holen könnte, die alles da niedermetzeln. Und er lässt sich bespucken. Also wir haben einen Gott, der ganz anders tickt als wir Menschen. Ne? Und wir sind ihm zwar ähnlich gemacht, aber wir sind nicht er. So. Was sind Jesus sitzt da und der lässt sich bespucken, ja. So. Und er lässt sich auch auslachen. Und der lässt sich schlagen. In Jesaja 50, Vers 6, kannst du das nachlesen, und in Jesaja 52, dass er dort so dolle geschlagen wurde, dass sein Gesicht entstellt war. So deformiert, auch der Bart ausgerissen. Ne, so deformiert und entstellt, dass man ihn nicht mehr erkannt hat als der, der er ist. Ne. Das sind die großen Führer, die da auf ihn eindreschen. Ne. Die ja hier Gerechtigkeit wollen für Gott und sein Volk. Und wir kennen das in der Kirchengeschichte und auch in Israel, ne, im Namen Gottes, was alles gemacht wurde. Ne. Aber das ist nicht Gott. Das ist auch nicht Jesus. Das sind halt die Menschen. Ne. Und genauso blind sind doch die Führer hier so. Der für sie sterben möchte, der für sie gekommen ist, der für sie alles aufgegeben hat, lässt das alles über sich ergehen, damit jeder noch eine Chance hat. Ja, wir können Danke sagen. Petrus aber, der saß draußen im Hof und das muss ich ihm anrechnen. Petrus ist wirklich ein starker Mann. Ja. Petrus ist, wird dann später der Leiter von der Gemeinde, aber wir wissen noch, Petrus war ein Mann und Petrus war schwach. Ne? Petrus war halt so ein Draufgänger. Erst tun, dann fragen. Ne? Erst sagen, dann denken. So. Aber Petrus hatte Mut. hatte Arsch in der Hose. Das war ein Mann Gottes, so wie ich ihn gerne in der Gemeinde handel. Ne? So ein Mann, der alles gibt. Alles, was er kann. Und alles, was ihm möglich ist. Ne? Weil er Jesus liebt. So. Und Petrus, haben wir schon gesehen, er steht da vor, wie viel waren es? Vor einer Kachotte, 600 Mann, vor 600 Soldaten. Und die haben nur ein Schwert. Ne? Und Petrus, weil er seinen Jesus beschützen will, nimmt sein einziges Schwert so und haut auf einen Typen da drauf, als ob er 600 Mann jetzt gleich erledigen kann. Er hat ja in Gottes Wort auch gehört, einer kann 1000 bezwingen, wenn Gott mit ihm ist. Ne? So. Also, und Jesus sagt so, hey, steck das Schwert ein. Wir kämpfen nicht physisch, sondern geistlich. Ne? So. Also, und hier ist Petrus wieder. Und alle Jünger sind wie Mädchen nach Hause gerannt. Ne? Weil sie Angst hatten, ins Gefängnis zu kommen oder mit Jesus zu leiden. Aber trotzdem mussten Petrus anrechnen. Wir wissen, dass er Jesus jetzt verleugnen wird, so wie Jesus ihm das schon gesagt hat. Trotzdem sitzt Petrus hier, in Jesus seiner Nähe, als Einzigster. Und die Verleugnung, die jetzt folgt, die hat ihn bestimmt genauso überrascht. Er stand da und er wollte sehen, was passiert mit Jesus. Er wollte ihm nah sein, er wollte ihn beschützen. Und da bin ich mir sicher, dass er da stand, ganz mutig. Ich weiß nicht, ob ich nach Hause gerannt wäre. Oder ob ich gefolgt wäre, heimlich. Um Jesus nah zu sein. Aber was hat Gott gesagt? Unser Geist ist willig, aber unser Fleisch ist schwach. Ne? Und genauso ist es hier. Sein Geist ist willig und er möchte für Jesus sterben. Er möchte Jesus nachfolgen. Er möchte bei Jesus sein, aber sein Fleisch ist halt so schwach. Und das ist eben das Krasse, warum wir unseren Jesus halt so brauchen. Ne? Petrus hier, warum er überhaupt so weit fallen konnte, dass er seinen Jesus dreimal verleugnet, beim dritten Mal sogar, dass er sagt, ich verfluche mich, wenn ich diesen Typen da kenne oder zu ihm gehöre. Ne? Verflucht soll ich sein. All der Ursprung war der Stolz in seinem Herzen, den wir beim Abendmahl gesehen haben. Wo Jesus ihm sagt, hey Petrus, du wirst mich dreimal verleugnen, bevor der Hahn kräht. Und Petrus sitzt da und sagt, Herr, ich werde für dich sterben, ich werde für dich ins Gefängnis gehen, alles werde ich machen, ich werde dich nie allein lassen. Ne? Aber dieser Stolz, auch wenn er vom richtigen Herzen her motiviert ist, aber auch dieser Stolz ist der Anfang von allem Übel. Dieser Hochmut, ne? Dieses Selbstvertrauen. Weißt du, dieses Vertrauen auf sich, dieses Vertrauen auf sein eigenes Fleisch, auf seine eigene Kraft, ist trügerisch. Weil man hat den Willen und den starken Willen sogar. Und man ist davon überzeugt, so dolle glaubt man das. Und sofern ist man davon überzeugt in seinem Herzen, dass man das packt. Ne? Zu lieben, zu dienen, zu geben, zu sterben für Jesus, wenn es sein muss. Aber das ist, man ist geblendet. Und Petrus musste das lernen, dass er auf sich, auf seinen eigenen Willen nicht vertrauen kann allein. Darauf kann er nicht bauen. Das funktioniert halt nicht. Deswegen musste Jesus kommen. Wir sehen bei Jesus, dass er einen starken Willen hatte, aber wir sehen auch bei ihm, dass er auch sein Fleisch kontrollieren konnte. So stark war er. Ne? Er hat sich nicht beherrschen lassen von seiner Schwachheit als Mensch, physisch, sondern er hat seine Schwachheit kontrolliert und sie Gott gegeben und Gott machen lassen, immer. Seine Stärke hier als Mensch war nicht, weil er Jesus ist, sondern seine Stärke kam einzig und allein, weil er bei Gott war, jeden Tag und connected war, weil er gesagt hat, gib du mir das, was ich geben soll und ich werde es machen. Gib du mir die ich nehmen soll und ich werde sie umsorgen und nicht einen werde ich gehen lassen. So. Gib du mir die Wunder, die ich machen soll und die werde ich auch tun und kein Wunder mehr. Und genau das ist es eben, worauf wir nur bauen können. Ne? Wer meint, dass er steht, der soll aufpassen, dass er nicht fällt, ne? Sagt Paulus. So. Oder wie ein anderer mal gesagt hat, ich glaube, ist aus dem Film, wer schnell rennt, fällt, drum eile mit Weile. Ne? Fand ich cool. Wir müssen das akzeptieren können, dass, und ich weiß, es ist schwer, weil die Welt uns von Kindheit auf an eintrichtert, so, du brauchst Selbstvertrauen, du musst dich selbst verwirklichen, kannst alles aus dir alleine schaffen. Und na klar, ohne Gott ist es auch so. Ich meine, ohne Gott muss es auch so sein. Ne? So, ist ja logisch, aber nicht für uns. Wir sind von neuem geboren, wir sind zwar in der Welt, aber nicht von der Welt, ne? So, wir brauchen das nicht mehr. Wir brauchen nicht mehr für uns allein kämpfen. Wir müssen auch nicht mehr für uns allein sorgen. Wir müssen auch nicht mehr für uns allein über die schlimmsten Grade alleine wandern und dafür alles tun, so. Weil sollen uns in Frieden und in Sicherheit wiegen und wir sollen zugeben, dass wir es allein nicht schaffen. Werde wie die Kinder. Nicht nur im Glauben, sondern auch in der Nachfolge, ne? So wie Kinder ihrem Vater folgen oder ihrer Mutter. Im Vertrauen und im Glauben. Das ist einfach so. Aber auch in Gewissheit, dass sie das allein nicht schaffen. So. Das heißt natürlich nicht, dass man es nicht versuchen soll, aber nur dann, wenn man den richtigen Blick hat und weiß so, Gott, du musst das machen, das ist deine Gnade. Und Petrus saß da draußen, Vers 69 nochmal, Petrus aber saß draußen im Hof und eine Magd trat zu ihm und sprach, hey, auch du warst mit Jesus, dem Galiläer. Er aber leugnete vor allen und sprach, hey, ich weiß nicht, was du da sagst, Weib. Als er dann in den Vorhof hinausging, da sah ihn ein anderer und sprach zu denen, die dort waren, hey, auch dieser da, der war mit Jesus, dem Nazarener. Und er leugnete mit einem Schwur, ich schwöre, ich kenne diesen Menschen nicht. Bald darauf aber traten die Umherstehenden herzu und sagten zu Petrus, ja wahrhaftig, du bist auch einer von ihnen, denn auch deine Sprache verrät dich. Ist interessant, oder? So, Jesus verändert, oder? Du bist mit Jesus zusammen und alles verändert sich. Je mehr und je länger du mit ihm gehst, so desto mehr nimmst du seine Sprache an, desto mehr nimmst du sein Denken an, desto mehr nimmst du seine Liebe an, ne? Desto gütiger wirst du, desto ruhiger, desto milder mit anderen. Desto mehr kannst du vergeben, so, desto mehr kriegst du einen anderen Blickwinkel, was eigentlich wirklich wichtig und wirklich gut ist, ne? So, und die Leute sehen das. Wäre das nicht so, dann wären wir kein Licht. Wäre das nicht so, wären wir keine Zeugen für Gott. Ne? Dann wären wir, hätten wir den Namen, lebendig zu sein und Jesus auf unserer Brust und Stirn, aber wir wären immer noch von der Welt. Aber die Jesus anhängen und die mit ihm Zeit verbringen und ihm zuhören und hören und reden lassen, die werden verändert. Und die Menschen merken das. Hey, warum reagiert er so? Oder warum macht er das nicht? Oder warum reagiert er so nicht? So, ne? Wir verändern uns immer mehr in seinem Bild und das ist gut so. Gucke da, denn auch deine Sprache verrät dich. Vers 74. Da fing er an, sich zu verfluchen und zu schwören. Ich kenne den Menschen nicht. Und zugleich krähte der Hahn und Petrus erinnerte sich an das Wort Jesu, der zu ihm gesagt hatte, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und er weinte bitterlich. Dass dieser Mann Gottes, ne, und dieser Mensch, der Jesus anhängt, dieser Mensch, der das wirklich ernst meint, der seinen Schöpfer wirklich liebt, so wie er ist, und der nur noch für ihn allein leben möchte. Nur noch Jesus ist für ihn sinnvoll. So. Aber Jesus hat zu ihm gesagt, so, du wirst mich dreimal verleugnen. Aber danach hat Jesus gesagt, in Johannes steht das, aber der Satan versucht dich zu sichten. Der Satan versucht, dich wegzureißen. So. Von mir. Und der will, dass du aufgibst. Aber wenn alles erledigt ist und du wieder umgedreht bist zu mir, so dann stärke deine Brüder. Das hat Jesus alles schon im Vorhinein gesagt. Ne? Und Petrus sitzt jetzt hier und der Hahn kräht auf einmal und auf einmal. Er saß ja die ganze Zeit in so einer geistlichen Dunkelheit. Da war Satan, der ihn warum kriege ich das Wort heute nicht hin? Attackiert hat. Ne? So. Und ich kenne das. Du bist in einer Situation, wo der Herr dich hinschickt oder du nun mal bist. Ne? Und du spürst diese Kälte und du spürst diese Dunkelheit und du merkst, dass alles irgendwie anscheinend gerade versucht, dich dort wegzureißen. Und du fängst an, dich zu schämen für Jesus, weil du nur noch solche Gefühle und Gedanken hast, so, wenn ich da Jesus jetzt laut mache oder mich bekenne, dann wäre mir das peinlich, so, weil ich da nicht ankomme oder sowas, ne? Da, wo man sich für Jesus schämt, für seinen Namen. Das sind manchmal banale Sachen, so Kleinigkeiten bei Leuten, die mir eigentlich überhaupt nicht wichtig sind, so als Personen, ne? Wo ich denke, so, naja, die sehe ich nie wieder. Ist egal, wie die von mir denken, aber trotzdem in dem Moment, ne, wo du Zeugnis geben willst, so da merkst du einfach so, Mann, jetzt ist gerade wirklich dunkel und du hast nur noch diese Bilder und diese Gefühle, ne, so die dich schützen wollen davor, dich zu outen oder jemand nicht zu gefallen. Ne? Da drin war der Petrus gerade. Und wir haben gesehen, dass Satan selber ihn sichtet. Das heißt, Petrus hatte keine Chance. So, gegen seine Lügen haben wir alle keine Chance. Er ist viel klüger als wir. Ne? Und deswegen war es so wichtig, dass Petrus hier lernt, demütig zu werden und zu sagen, wenn Anfechtung kommt, dann schaffe ich es nicht. Ich brauche dich dann. Mein Geist ist zwar wirklich willig, aber ich selber bin so schwach, ich schaff's nicht ohne dich hier. Das musste Petrus hier lernen. Deswegen hat Jesus vorher schon gesagt, so, Petrus, das wird alles passieren und ja, und du wirst mich verleugnen und ja, so, aber du wirst wieder umdrehen. Ne? Und dann tröste deine Brüder, die genauso weggerannt sind, ne? Die genauso schwach waren im Fleisch. So, ne? Und ich muss gehen, weil wenn ich nicht gehe, dann kommt der Geist nicht. Und dann bleibt ihr immer in eurer Schwachheit. Und deswegen ist die Situation hier ein bisschen anders als unsere. Weil wir haben den Geist empfangen. Wir müssen nicht mehr schwach sein. Und natürlich bin ich manchmal schwach, aber das liegt denn daran, dass ich Gott verleugne in dem Moment und sage, ich brauche dich nicht, ich mache das allein. Und wenn ich falle, ist es meine Schuld. Weil alles ist in mir gelegt, um alles zu bestehen. So. Paulus sagt es immer wieder, hey, wir können ein geistliches Leben führen, wir können Siege haben. Und die Sünde hat keine Macht mehr über uns. Außer wir versuchen es allein bitte. Also wir entscheiden uns für ein Leben ohne Ausrichtung auf Gott, ohne seine Kraft, ohne seine Liebe. Ne? Dann haben wir Gott verlassen. Haben wir im 1. Johannes gelesen. Ne? Dann sind wir nicht in Gott. Wir müssen nicht mehr so schwach sein, wie der Petrus hier ist, aber ich kenne mich und ich bin so schwach. Warum? Weil mein Wille oft nicht stark ist. Manchmal will ich einfach sündigen und tu's. Und hier sitzt Petrus und dann hört er nur diesen einen Kran und das reicht, also diese Krähe, Kran, nicht, diesen Hahn, so ein, ne, so ein, und auf einmal ist Satan noch weg und die Dunkelheit ist weg. Und auf einmal kann er wieder sehen und er erinnert sich, steht hier, ne, und er denkt so, das hat doch Jesus gesagt, ne, und was macht er? Er liebt seinen Jesus und er hat ihn dreimal verleugnet so, und er kann einfach nur sich schämen. Er rennt weg und er weint so bitterlich. Das bedeutet, er weint aus tiefstem Herzen. Nicht nur, dass er sagt, so, es tut mir so leid und oh, warum, ich verstehe es nicht, warum, vergib mir, sondern er ist wirklich, wirklich traurig darüber, dass er so schwach war. Aber das ist halt das Schöne an Jesus. Wäre Jesus hier nicht am Kreuz gewesen? Und ich bin mir sicher, Jesus hat ihn angeguckt. Während er gesagt hat, kenne ich nicht. Und ich bin mir sicher, Petrus hat in dem Moment auch zu ihm geguckt. Und ich bin mir sicher, Jesus hat nicht kritisch geguckt. Weil Jesus wusste ja schon, er hat ja schon gesagt, das wird passieren. Ich glaube, Jesus hat gelächelt, wenn er das überhaupt konnte. Und mit Frieden geguckt. Weil Jesus schon gesagt hat, du wirst dich wieder umdrehen und ich bin bei dir, alles ist okay. Du bist schwach. Und ich werde aber den Geist schicken, dich stark machen. So. Ja. Von daher, gib dich deine Schwachheit nicht hin und nimm Gottes Stärke an. Ja. Es ist ein Fehler, die Gnade auszunutzen und ein Riesenfehler, wenn man von neuem geboren ist, ein Geist in einem ist, mit seiner Schwachheit zu spielen und zu sagen, ja, ich bin halt schwach, ist doch schon okay. Wir dürfen da stark sein. Aber das geht nur, wenn wir im Geist sind. Und in Gott. Lass uns noch, das geht jetzt schnell, noch ein paar lesen, weil nächste Woche möchte ich dann zum Kreuz gehen. 27, Vers 1. Als es aber Morgen geworden war, da hielten alle obersten Priester und die Ältesten des Volkes einen Rat gegen Jesus, um ihn zu töten. Und sie banden ihn und sie führten ihn ab und lieferten ihn dem Statthalter Pontius Pilatus aus. Also, Die wussten, das muss hier irgendwie, wir können den nicht einfach jetzt hier verklagen und dann lassen wir ihn töten. Ne? So, also sie brauchen für die Öffentlichkeit, das muss alles korrekt sein. Sie haben ja schon in der Nacht beschlossen, ja, der stirbt, Punkt. Ne? Jetzt bringen sie ihn halt zu dem Statthalter. Ist echt interessant zu sehen, wie blind sie sind. So, weil im ersten Mose, Gesundheit, kennst du noch das Abraham und der, ne, Israel und der hat 12 Söhne, die 12 Stämme Israels. Und bei seinem Totenbett segnet er jeden Sohn mit einer Prophetie. Ne? So, was aus ihm werden wird, wie der Stamm sein wird. Und zu Juda hat er gesagt, das Zepter von Juda wird nicht genommen werden, bis der Messias kommt. So, Juda war der Stamm, der das meiste Sagen hatte. Ne? So, das Königszepter. So, und das ist auch interessant, weil das Zepter bei Juda geblieben ist, bis 30 nach Christus. So, da kam Rom so rein und hat in Israel und haben verboten, dass die Juden selber die Todesstrafe anwenden konnten und andere Sachen. Die mussten immer zu Rom gehen, ne? Zu der Weltmacht damals. So, und die Juden haben sich tagelang in Sacktuch und mit Asche auf dem Haupt, so sind durch die Straßen, haben geklagt, weil für sie war das, jetzt ist das Zepter uns genommen. Wir dürfen nicht mehr selbst bestimmen, sondern wir müssen zum Kaiser gehen, so, und er darf jetzt nur noch sagen, wer sterben darf und wer nicht. Und die Juden haben damals gesteinigt. Ne? Das war die Todesstrafe. Rom hat gekreuzigt. So, und das ist auch interessant, wenn du guckst, 1300 Jahre vorher schon beschrieben steht in Psalm, hab's vergessen, 22, glaube ich, dass der Messias ans Kreuz genagelt wird. Da gab es die Todesstrafe noch nicht. Und sie sehen hier und sagen selbst, das Zepter ist von Juda genommen, wir haben das Sagen nicht mehr, wir dürfen nicht mehr nach dem ersten, zweiten, dritten, vierten Mose leben, ne, sondern jemand anderes regiert über uns. Und Jesus ist da und steht da vor ihnen und sagt, er ist der Messias und tut die Wunder und die Zeichen, erfüllt die Prophetien. Ne? So blind. Vers 3. Als nun Judas, der ihn verraten hatte, sah, dass er verurteilt war, da reute es ihn und er brachte die 30 Silberlinge den obersten Priestern, den Ältesten zurück. Das wieder Judas, ne, der Verräter. Der da gesagt hat, ah, Jesus, 30 Silberlinge, gib mir und ich verkaufe ihn. Ne? Und küsst seinen Rabbi. So. Und das ist schon krass, oder? Weil er tut Buße. Ja. Also ich meine, er tut nicht Buße, sondern es tut ihm leid. Ne? Sein Herz schmerzt und er weiß, er hat was Falsches gemacht und das war falsch. Ne? Es ist nicht so, dass er als Mensch Jesus ihn überhaupt nichts bedeutet hat. Sondern er hat sich für. Er hat seinen Glauben verkauft für Geld, für Macht, für Einfluss. Aber er kommt wieder zurück und er sagt, was habe ich gemacht? Wieso habe ich das gemacht? Und er sieht das Geld, diese 30 Silberlinge, die davor so viel wert schienen, ne? Und er sieht das und denkt so, das ist doch nicht wert. So, warum habe ich das gemacht? Und er hat geheult, da bin ich mir sicher. Und er nimmt den Mut, allen Mut zusammen und er geht zurück zu dem Hohen Rat. Und er schmeißt ihn vor die Füße und sagt, hier. Und er sprach, ich habe gesündigt, dass ich unschuldiges Blut verraten habe. Sie aber sprachen, ja, was geht denn uns das an? Da sieh du zu. Da warf er die Silberlinge im Tempel hin und machte sich davon und ging hin und er hängte sich. Judas hat hier nicht Buße getan, Judas hat bereut. Und das tun auch viele Menschen, ne? So, die glauben an Gott und denen tut auch vieles leid, was sie getan haben vielleicht oder gedacht haben, aber sie drehen nie um zu Gott und gehen mit ihm dann. Buße tun ist nicht nur, sich so zu fühlen, dass es einem leid tut. Buße tun ist auch nicht nur, dass man immer wieder sagt, ach, warum mache ich das? Es tut mir so leid, ich will das nicht machen und so weiter. So, ne? Und ich weiß, ich habe gesündigt und klar und ich tue noch ein Opfer, um das wieder gut zu machen. Ich gehe einmal mehr in den Gottesdienst oder gebe einmal mehr das oder hilf einmal mehr einer Omi über die Straße oder was weiß ich. ne, im Namen Gottes, nee. Sondern es ist nicht Buße tun. Die Buße, die zur Vergebung der Sünde führt, das ist, dass man von seinem Weg dann ablässt, sich umdreht und dann wieder richtig geht. Das ist Buße. Das ist der einzigste Weg, wie man Vergebung findet. Und das schafft man nur in Jesus. Er hängte sich. Und wir wissen, wo Judas jetzt verweilt. An dem Ort, wo ich ihn nicht mehr sehen werde. Vers 6. Die obersten Priester aber nahmen die Silberlinge und sprachen: Ja, wir dürfen sie nicht in den Opferkasten legen, weil es Blutgeld ist. Ne? Das ist doch Gesetz und Religion, oder? So. Die verurteilen niemanden unschuldig. Ja. Machen sich eigentlich unrein damit, ne? Aber haben ihre eigenen Regeln. Die sind wichtig. Ne? So. Und sie nehmen das Geld und sagen, oh, das können wir natürlich jetzt nicht dafür gebrauchen. Ne? Wir machen ein Sozialprojekt. Dafür können wir es noch einwenden. Ne? Aber wir können es ja nicht jetzt als heilig, weil alles, was im Tempel war, war heilig. Ne? So. Das geht natürlich nicht. So. Vers 7. Nachdem sie aber Rat gehalten hatten, kauften sie dafür den Acker des Töpfers als Begräbnisstätte für die Fremdlinge. Daher wird jener Acker Blutacker genannt bis zum heutigen Tag. Da wurde er erfüllt, was durch den Propheten Jeremia gesagt ist. Schon krass. Der spricht: Und sie nahmen die 30 Silberlinge, den Wert dessen, der geschätzt wurde, den die Kinder Israels geschätzt hatten, und gaben sie für den Acker des Töpfers, wie der Herr mir befohlen hatte. 100 Jahre davor schon gesagt, dass genau das passieren muss. Und ich finde es so krass zu sehen, das ist so ein schönes Bild. Was sie da kaufen, ist die Begräbnisstätte für Fremdlinge, für Heiden. Und nicht nur das, den Akku des Töpfers kaufen sie. Und damals war es so, es gab so eine Töpferwerkstatt und der Töpfer hat getöpfert. Und das, was nicht geklappt hat, das hat er auf seinem umliegenden Feld halt, ne, wo das Haus stand, halt zerdeppert, rausgeschmissen einfach. Und irgendwann war das so viel, dass nur noch überall Tonscherben waren in der Erde und da konntest du nicht mehr anbauen. Das war ruiniert, das Feld. Also hat er ein bisschen Geld noch mit seinem Feld gemacht, indem er gesagt hat, okay, dann macht halt Friedhof für die Heiden. Weil die dürfen ja nicht auf dem Friedhof der Juden liegen. Würde ja das ganze Grab unrein werden. Ne? So, also nehmen wir das Feld und gut ist. So. Und ist das nicht ein schönes Bild? Gott vergleicht sich doch selbst mit Töpfer, ne? Und sagt, wir sind seine Gefäße, ne? Die er formt und die er macht. So. Und gucke, was mit Jesus seinem Blut erkauft wurde. So. Das hat Jesus hier bezahlt mit seinem Leben. So. Uns. Und die Gefäße, die zerbrochen da liegen, die keinen Wert mehr haben. Das Feld der Töpferwerkstatt. Ich finde das so schön, so. Weißt du, das Feld ist voller Scherben, so ein wertlos, nutzlos. Das Land ist unheilig. So, und trotzdem wurde es mit Jesus sein Blut erkauft. Ich finde es so schön, weil wir sind diese Scherben, oder wir waren doch zerbrochen, als wir zu Gott kamen. Wir waren doch die Toten. So wie Gott sagt, so Sünde führt zum Tod. Und die nicht von neuem geboren sind, die sind tot in meinen Augen. Auch wenn ihr Körper sich bewegt und ihre Seele hier lebt. Aber in meinen Augen sind sie tot, weil für die Gemeinschaft habe ich sie gemacht. Aber in Sünde kann ich keine Gemeinschaft haben. Also leben sie sinnlos. Was ist? Gott hat uns doch gekauft, oder? Jesus hat doch gesagt, ich verkaufe mich und kaufe euch dafür. Gott, der Vater, hat doch seinen Sohn verkauft, damit er uns kaufen kann. Weil der Schöpfer nun mal uns möchte. Weißt du, und Gott hat uns angesehen und hat gesagt, diese Scherben sind für mich nicht wertlos. Und diese Scherben sind für mich nicht kaputt. Weil ich werde die heilen und ich werde die verbinden. Und ich mache ein neues Gefäß aus denen und ich werde meine eigene Heiligkeit in sie reinlegen. So. Ich bin ihr Töpfer. Und ich werde nicht zulassen, dass sie nochmal zerbrochen werden. Ich finde das so schön. Und Herr, ich bin dir so dankbar dafür. Lass uns noch ein kleines Stück lesen. Jesus aber stand vor dem Statthalter und der Statthalter fragte ihn und sprach: Bist du der König der Juden? Und Jesus sprach zu ihm, ja, du sagst es. Und als er von den obersten Priestern und den Ältesten verklagt wurde, antwortete er nichts. Da sprach Pilatus zu ihm, ja, hörst du nicht, was sie alles gegen dich aussagen? Und er antwortet ihnen auch nicht auf ein einziges Wort, so dass der Statthalter sich sehr verwunderte. Jetzt steht er vor Pilatus und Matthäus geht da nicht so viel rein. Die anderen Evangelien zeigen uns, dass das so ein Hin und Her ist, ne? Zuerst steht er vor, ich vergessen, ist auch egal. Aber dass er vor Pilatus steht und Pilatus fragt ihn aus und Pilatus hat ziemlich Stress gerade bei den Juden, weil er sich da ein bisschen verhasst gemacht hat, ne? Er ist dreimal ins Fettnäpfchen getreten und jetzt steht seine politische Karriere kurz vorm Aus, ne? Braucht sich nur noch ein Ding leisten und das war's mit seinem Amt, ne? Also hat er Angst vor den Juden natürlich und hat auch Angst davor, nochmal ins Fettnäpfchen zu treten. Aber jetzt steht er aber auch vor Jesus und das ist eine andere schwere Sache für ihn, so weil er keine Schuld an ihm findet. Und weil er moralisch irgendwie ein schlechtes Gewissen kriegt und sagt so, ich kann den doch jetzt nicht verklagen, so, ich kann doch den nicht Schuld zuweisen. In meinen Augen ist er nicht schuldig. Ich wüsste nicht, für was ich den kreuzigen lassen sollte, so. Oder überhaupt irgendwas eine Schuld geben sollte. Ne? Aber auf der anderen Seite will er auch nicht sein Amt verlieren, seine Position, ne? Seinen großen Namen und seinen Ruhm. So. Wir sehen das, ach, das lesen wir noch. Und er fragt so, bist du der König der Juden? Hätte er gesagt, ja, dann hätte er wenigstens eine Anklagegrund gehabt so, und hätte sagen können, nee, der König ist hier der Kaiser. Der Kaiser ist hier Gott. Aber Jesus sagt nur zu ihm, du sagst es. Und ich finde es interessant, weil ich habe es immer so gelesen wie, naja, du sagst es. Ne? So, aber heute habe ich es gelesen in einer anderen Perspektive und ist für mich genauso möglich. Ne? Dass Jesus ihm sagt, so viel wie, das musst du selbst entscheiden, das musst du selbst sagen. Ne? So wie wir alle selber sagen müssen, wer ist unser König? Wer ist der, der das Sagen hat? Wer ist der Herr in unserem Leben? Wer ist der, der regiert? Welchem Gesetz ordnen wir uns unter? Von welcher Obrigkeit? Ne? Ich für mich habe mich für Jesus entschieden. Du musst sagen, ob Jesus König ist oder nicht. Aber anlässlich des Festes pflegte der Statthalter der Volksmenge einen Gefangenen freizugeben, welche sie wollten. Und es war damals so, beim Passa durfte auch niemand verurteilt werden zum Tode eigentlich. Da gab es überhaupt keine Gerichtsverhandlungen eigentlich. Ne? Danach ja, auch währenddessen auf keinen Fall. Und deswegen war es auch so, dass ein Gefangener durfte freigelassen werden, ne? An dem Fest. Das war irgendwie so, keine Ahnung, wollte sich günstig stellen zu dem Volk. War eine gute Möglichkeit halt. Anlässlich des Festes pflegte der Statthalter des Volkes, einen Gefangenen freizugeben, welchen sie wollten. Sie hatten aber damals einen berüchtigten Gefangenen namens Barabbas. Ja, der Mörder. Das Schlimmste von denen, die damals im Knast waren. Ja. Als sie nun versammelt waren, sprach Pilatus zu ihm, welchen wollt ihr, dass ich euch freilasse? Barabbas oder Jesus, den man Christus nennt? Ja. Und von dem anderen Evangelium wissen wir, dass es nicht nur bei Pilatus bleibt, sondern dass er dann Pilatus sagt, ich kann den jetzt nicht verhaften. Aber warte mal, wo ist Jesus noch geboren? Ne, und dann sagt er, oh, das ist gar nicht mein Wirkungskreis, so. Und schickt ihn zu Herodes. Der hat viel mehr sagen, der Typ. Ne? Aber Herodes verkleidet Jesus, ne, und lacht ihn aus und lässt ihn tanzen, so ungefähr, aber findet auch keine Schuld und schickt ihn wieder zurück zu Pilatus und sagt so, das ist dein Ding. Regel du das. Ne? Und wir wissen, dass Pilatus das nicht will. Er will Jesus nicht antun, weil er selbst kommt irgendwie zum Glauben so ein bisschen. Und seine Frau auch. Ne? Vers 19. Als er aber auf dem Richterstuhl saß, ah nee, Vers 18. Denn er wusste, dass sie ihn aus Neid ausgeliefert hatten. Als er aber auf dem Richterstuhl saß, sandte seine Frau zu ihm und ließ ihn sagen, habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten, denn ich habe heute im Traum seinetwegen viel gelitten. Gott schenkt dieser Frau von diesem Pilatus eine Vision im Traum. Und das ist schon was Krasses, so weil sie sich in der Hölle anscheinend gesehen hat. Oder wie auch immer sie leiden muss, um Jesu Namens willen. Ne? Auch was sie dort gesehen hat, war, dass er gerecht ist. Und sie geht zu ihrem Mann und ich bin dankbar jedes Mal, wenn meine Frau zu mir kommt und mir ins Gewissen redet. Oft sollte man auf seine Frau hören. Oft auch nicht. So, ne, aber der hier in dem Moment hätte auf seine Frau hören sollen. Ne? Und sie kommt nochmal und sie warnt ihn nochmal und sie warnt ihn von Gott aus, als Prophetin, wenn du so willst, als heidnische Prophetin. Ne? Prophet ist ja jemand, der, was Gott ihm gibt, es weitergibt. So ein Botschafter. Ne? Und sie sagt so, hey, lass ab. So, mach deine Finger nicht unrein. So. Geh da am besten, versuch da irgendwie rauszukommen. Lass deine Karriere, ist egal. So, aber leg nicht Hand an ihn. Gott wird sich rächen. Vers 20. Aber die obersten Priester und die Ältesten überredeten die Volksmenge, den Barabbas zu erbitten, Jesus aber umbringen zu lassen. Der Statthalter aber antwortete und sprach zu ihnen, welchen von diesen beiden wollt ihr, dass ich euch freilasse? Er fragt nochmal. Sie sprachen, den Barabbas! Pilatus spricht zu ihnen, und was soll ich dann mit Jesus tun, den man Messias nennt? Sie sprachen alle zu ihm, kreuzige ihn! Da sagte der Statthalter, was hat er denn Böses getan? Sie aber schrien noch viel mehr und sprachen, kreuzige ihn! Als nun Pilatus sah, dass er nichts ausrichten konnte, sondern dass vielmehr ein Aufruhr entstand, das wäre dann der vierte, den er in sein Amt gemacht hätte, nahm er Wasser und wusch sich vor der Volksmenge die Hände und sprach, ich bin unschuldig an dem Blut diesen Gerechten, seht ihr zu. Krass, oder? So, er stellt sich auf Jesus Seite und sagt, dieser hier ist gerecht. Und ich will damit nichts zu tun haben. Und das ganze Volk antwortete und sprach, sein Blut komme über uns und auch über unsere Kinder. Und da haben sie recht. Und irgendwann wird sein Blut auch über das ganze Volk Israel kommen. Dann werden sie erkennen, dass es der Messias ist, den sie hier verleugnet haben. Und sie werden das Blut annehmen und sie werden das Blut tragen und sie werden seine Gerechtigkeit haben. Aber die Schuld, ja, liegt bei uns allen. Ne? Da gab er ihnen den Barabbas frei. Jesus aber ließ er geißeln und er übergab ihn zur Kreuzigung. Ist voll traurig, oder? Dieses Hin und Her. Und wir wissen aus dem anderen Evangelium, dass Jesus meistens schweigt. Dass Jesus sich überhaupt nicht darum kümmert, was die Leute da denken jetzt. Dass er überhaupt nicht versucht, irgendwie mehr und mehr zu sagen, außer bei Pilatus. Weil Pilatus nimmt ihn mit in sein Haus, wo nämlich der Hohe Rat nicht mit rein durfte, weil dann hätten sie sich unrein gemacht, wenn sie ja in ein Haus von einem Heiden reingegangen wären. Ne? Und da kannst du ja dieses Gespräch zwischen Pilatus und seiner Frau und Jesus halt sehen. Ne? Und wie Pilatus ihn ausfragt, so, oh, was ist denn dann die Wahrheit? Und was ist denn Ewigkeit und so weiter? Ne? Und wo Jesus ihn missioniert. Ne? Weißt du, Jesus steht in allem hier als Richter da. Und ich konnte es heute mal so schön sehen. Irgendwie, er steht vor Pilatus, ne, diesen hohen staatlichen Mann, so, und im Endeffekt richtet Jesus ihn. Ne? Weil er steht da, na, bist du der König? Und Jesus sagt, du sagst es. Jesus steht da und weiß genau, was passiert. Er weiß genau, wer er ist. Er weiß genau, warum er das macht. Er weiß genau, dass es genauso gehen muss und genauso gehen wird. So, weißt du, und im Endeffekt geht er als einzigster damit planen durch. Ne? Und das, was mich so fasziniert, ist, warum er das macht. Ne? Einzigst und allein, dass wir wieder zu ihm kommen können. So. Und jeder Mensch, der es ablehnt, der ist in meinen Augen dumm, dämlich, hohl. So. Das Geschenk von seinem Schöpfer ablehnt. So. Der seinen Schöpfer ablehnt, ist für mich einer der traurigsten Figuren in der Menschheitsgeschichte. So. Warum? Weil es so einfach ist, weil Jesus alles gemacht hat und immer noch alles macht. Weil jeder Mensch in seinem Herzen weiß, dass es einen Gott gibt. Auch wenn er rational nicht zu erklären ist. So. Für mich. Was das Beste überhaupt so zu sagen. Na klar, will ich dich. Und ich liebe diesen lebendigen Gott, der redet. Und ich liebe diesen lebendigen Gott, der immer noch alles opfert. Diesen lebendigen Gott, der immer noch dient. Diesen lebendigen Gott, der immer noch unsere Füße wäscht. Diesen lebendigen Gott, der immer noch treu ist. Dieser lebendige Gott, der immer noch uns sagt, du bist schwach und du wirst fallen. Aber ich werde dich aufheben und dann kannst du andere trösten mit deiner Schwachheit und mit meiner Stärke. So. Dieser lebendige Gott, der immer noch Zeit verbringen will mit mir. So. Dieser Gott, der hier steht und alles erträgt. So. Der sich schlachten lässt in vollem Bewusstsein. Der nicht so stolz ist und so selbstverliebt, wie ich es bin. Sondern der von all seiner Autorität und all seiner Macht und all seinen Rechten und all seinen Prioritäten die wegnimmt und sagt so, es geht nicht mehr um mich, es geht jetzt nur noch um euch. So, weißt du, der Schöpfer, der was erschafft und es schön erschafft und gut erschafft, so um keine Sklaven zu haben, sondern Gemeinschaft. Ne? So ein, und die Schöpfung auf seiner Hand ihn auslacht und anspuckt und gegen seine Hand schlägt und sagt, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. So ein, ich brauche dich nicht, ich will dich nicht. Und der Gott, der sie loslässt und sie laufen lässt, aber trotzdem, obwohl er immer noch bespuckt wird, so ein, seine Augen nie die Menschen verlassen. Ne? Selbst wenn ins Gericht kommt, plant Gott so, dass seine Menschheit nie ausgelöscht wird. Ein Gott, der immer mitgeht. Ein Gott, der immer dabei ist. Ein Gott, der nicht zurückspuckt. Ein Gott, der nicht zurückschlägt. Ein Gott, der uns die Wahl lässt. Ich finde das bemerkenswert. Und wir waren gestern im Naturkundemuseum hier in Görlitz und da lief ein Film mit Gorillas und so weiter. Und die Kinder saßen da und Ellie dann so, ah ja, das, was hat's gesagt? Naja, halt, ne, das waren wir mal oder so, keine Ahnung. Ne? So ein, und ja klar, ich habe das auch gelernt in der Schule, ne? Ne? So ein, aber ich gucke mir halt die Tiere an und ich denke so, ja, die sind uns so ähnlich gemacht, das ist schon verblüffend, oder? So ein, auch mit der Mimik, mit der Gestik, die haben ein bisschen Intelligenz, so die sind verspielt, so ein, die sind sozial, ne? So, die sind uns so ähnlich gemacht. So ein, und trotzdem sind es nur Tiere. Und trotzdem machen sie seit Jahrtausenden das, was sie, wofür sie gemacht sind. Obwohl sie uns so ähnlich sind. Und genauso ähnlich sind wir Gott gemacht. Aber im Blick auf ihn sind wir nur Tiere. So, im Blick auf ihn sind wir bei Weitem nicht so weit wie er. Ne? Und wir werden es auch nicht sein. So, wir sind ihm ähnlich gemacht. Und ich glaube fest, die Affen sind gemacht, damit wir erkennen, wie das Verhältnis Gott-Mensch ist. Ne? Damit wir erkennen, wir haben viel mehr, wir haben einen freien Willen bekommen. Wir dürfen uns entscheiden, so ein, ne? So ein, wer wir sein wollen, was wir machen wollen. Wir können uns entscheiden. So ein, das können Affen nicht. Affen tun, was sie machen, wie mein Hund. Vielleicht sind sie ein bisschen cleverer als mein Hund. So ein, und wenn ich ihnen ein paar Bauklötze hinsetze, können sie die auch vielleicht zusammenbauen. Aber du wirst nie sehen, dass ein Affe ein Baumhaus baut. So. Das sind ja auch wissenschaftlich schon lange widerlegt, ne? So eine Evolution. Aber ist ja auch wurscht jetzt. So ein, aber weißt du, und ich sehe mich und ich sehe nur, Gott, ich bin dir so dankbar, dass du mich nicht gemacht hast wie ein Affe. Ich darf lieben und ich darf mich entscheiden werden. So ein, ich darf sein, ich darf mich frei entscheiden für Gott oder gegen Gott. Ich darf mich frei entscheiden, was ich glaube und was nicht. Ich darf mich frei entscheiden und du kommst nicht rein und zerrst mich weg, so wie wir Menschen das mit den Affen tun. Ne? So, und machst aus mir irgendwas mit einer Schleife drum. So, ne? Oder forscht an mir oder machst sonst was, sondern du nimmst mich so, wie ich bin und es ist wichtig, dass ich einfach nur wieder bei dir bin. Und wir Menschen haben die Wahl. Jesus hat den Weg, er ist den Weg gegangen. Das Ding ist schon seit 2000 Jahren erledigt. So, wer seinen Schöpfer wieder hören möchte und wer seinen Schöpfer wieder kennenlernen möchte, so der, ja, der kennt den Weg. Herr, ich danke dir so, dass du den Weg gegangen bist, dass du dich auch für mich so bespucken lassen hast und geschlagen hast und ja, dass du mir einen freien Willen gegeben hast, dass du mir die Wahl lässt, ob ich mit dir bin oder nicht, ob ich an dich glaube oder nicht, ob ich in Sünde leben will oder in deiner Gerechtigkeit, so, ob ich in meiner Kraft oder in deiner Kraft leben will. Ich danke dir, dass du mir auch immer noch die Wahl lässt und ich keine Marionette bin, Weil ich selber, ich habe mich verliebt in dich und ich, ja, ich möchte dich nie wieder loslassen, Herr. Sondern ich will nur noch dich und ich freue mich auf die Ewigkeit mit dir und ich warte da wirklich von ganzem Herzen drauf. Und ja, und es tut mir leid, wenn jedes Mal, wenn ich dich verleugne, so, wenn ich mich schäme für dich, wenn ich verzichte auf dich. Es tut mir auch leid, jedes Mal da, wo ich zu stolz bin und denke, ich schaff's allein und ja, komm gar nicht zu dir. Aber ich danke dir auch so sehr dafür, dass jedes Mal du mich aufhebst, dass ich jedes Mal aufstehen kann und weitergehen kann mit dir, dass da Vergebung ist und Gnade, so dass ja, Hoffnung und Zuversicht da ist, dass ich Frieden habe, selbst in den schlimmsten Kriegen, in den schlimmsten Zeiten, in den schlimmsten Nöten, dass ich deine Stimme höre und dass, ja, dass ich geführt bin, Schritt für Schritt, wenn ich das zulassen will. Und ich danke für diesen Schatz hier. Und ja, dass du deine Menschheit immer noch nicht aufgegeben hast. So. Und nie aufgeben wirst. Und ich habe dich, dass du uns begeisterst, dass du auch jetzt die Woche, die kommt. Und ja, du weißt, ich bin kein Fan von Ostern und Weihnachten und so einem Kram, so, aber ja, ich bitte dich, dass ja, du Zeit nimmst, um viele einfach zu dir zu führen, viele zu ermutigen, so, und viele zu zeigen, wie kostbar das Kreuz doch war. Und ja, deinen Gehorsam. Deine Liebe. Ja, öffne vielen die Augen, so die nur ein- oder zweimal im Jahr in Gottesdienste gehen, so und dass sie erkennen, dass du das gemacht hast, damit wir persönlich mit dir zusammen sein können. So. Gib vielen Menschen die Sehnsucht, wieder ihren Schöpfer auch zu suchen und ja, ihn wirklich kennenlernen zu wollen. Du bist so, so wunderbar, so herrlich, so, so nett, so gut. Danke dir so sehr, ja, für diese Freiheit mit dir. Und bitte segne die Zeiten auch, wenn wir unterwegs sind und bei Familie und alles. Und ja, dass einfach ja, du im Mittelpunkt stehst. So, und ja, ich danke dir für den Gottesdienst und auch für deine Liebe hier. Ja, Amen.
Lass uns noch zwei Lieder singen.